Wir sprechen heute über ein Thema, das momentan niemand auf der Agenda hat. Der US-amerikanische Rentenmarkt. Unser Schwerpunktthema, unser erstes Thema. Dann reden wir über die aktuelle Entwicklung von Gold. Wir reden über das Sentiment der Woche. CNN, Fear and Greed Index, habe ich Ihnen dieses Mal mitgebracht. Und dann, von Ihnen zahlreich gewünscht, natürlich der Aufreger der Woche. Eigentlich wollte ich sagen, das Thema der Woche, aber inzwischen muss man sagen, der Aufreger der Woche, United Health Group. Also, bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Ihrer St. Galler Kantonalbank zur inzwischen 21. Ausgabe von Winklers Wochenschluss. Wir haben Freitag, den 16. Mai. Der Titel der heutigen Ausgabe lautet Warnung, US-Rentenmarkt sieht kritisch aus. Mein Name ist Michael Winkler. Sie kennen mich. Noch einmal herzlich willkommen. Und bevor wir in unsere Themen starten, haben Sie mich mit zahlreichen Fragen gefüttert, die ich versuche, so gut und so schnell und so kompakt wie möglich abzuarbeiten. Dürfen Firmen wie SAP nach Kündigung ihrer Diversitätsregeln und Frauenquoten noch in einen ESG-ETF? Ja, sie dürfen. Diese Punkte sind in den allermeisten nachhaltigen ESG-ETFs keine Kriterien. Es gibt ganz, ganz wenige spezielle, die sich auf so etwas konzentrieren, aber das sind nicht die gängigen ESG-ETFs. Also Firmen, die aufgrund der Wünsche des amerikanischen Präsidenten in ihrer Ausrichtung was ändern, werden aus diesen Gründen nicht aus ESG-Indizes und damit aus den ESG-ETFs entfernt. Sie bleiben drin. Zweites Thema, Infrastruktur. Sie fragten nach Holcim, Heidelberg Materials oder Hochtief, wen wir präferieren würden, also sozusagen die Baubranche, die Sie anfragen. Von den drei von Ihnen angefragten Titeln haben wir in unseren globalen Produkten keine. Dafür sind sie uns zu speziell und auch zu klein, was die Marktkapitalisierung angeht. Wir haben in unserer Schweizer Frankenstrategie haben wir die Holcim. Die haben wir, und was wir natürlich an der Frage von Ihnen auch erkennen, alle drei Titel sind technisch sehr stark, das haben wir sehr wohl registriert. Allerdings im Rahmen jetzt nicht direkt auf Bau, aber im Rahmen der Thema Infrastruktur, und das war ja Ihre eigentliche Frage, Sie nannten nur drei Titel aus dem Bausegment, bevorzugen wir erstens größere Titel wegen der momentanen hohen Unsicherheit, weil keiner genau weiß, welche Zölle kommen und wie sich die Zölle auswirken werden. Da lieber die großen Blue Chips. Und wir sind eigentlich in zwei Bereichen momentan investiert. Einmal in den ganz normalen Infrastrukturausrüsterbereich, also die üblichen Verdächtigen wie ABB, Siemens eben oder Schneider Electric. Und auch im Ausrüsterbereich der Netze, also Thema Versorger und dort eben vor allem E.ON, hatten wir auch schon mehrfach erwähnt. Dann reden wir noch über zwei weitere Sektoren. Zum einen entweder Healthcare und dann Basiskonsumgüter wurden unter anderem von Ihnen angefragt. Beginnen wir mit Healthcare. Und das ist momentan in der Summe als Sektor kein bevorzugter Index von uns. Warum? Über Healthcare wurde im Rahmen der Zölle oder geplanten Zölle oder der Androhung von Zöllen momentan noch nicht gesprochen. Das heißt, da ist noch alles in der Schwebe. Das ist das eine. Da können noch oder könnten böse Überraschungen kommen. Zum zweiten wird über den momentanen neuen Gesundheitsminister in den USA verstärkt Preisdruck in dem Sektor auf Medikamente ausgeübt. Also die Firmen sollen ihre Medikamente bitte billiger machen, was dann eben nicht gut für die Margen wäre. Aus diesen Gründen sind gerade vor allem in den letzten, zwei Wochen Aktien aus diesem Segment eher unter Druck, obwohl sich die weltweit globalen Aktienmärkte momentan erholt haben. Was dann wie folgt aussieht, die Performance für das laufende Jahr ist im MSCI World plus 4% auf Indexebene und eben im MSCI World Healthcare Sektor minus 4, also 8 Prozentpunkte Underperformance. Deswegen momentan keiner der Favoriten. Wenn Sie fragen, welche Titel speziell im MSCI World Healthcare Sektor denn groß gewichtet sind oder die größten, mit knapp 10% ist das Eli Lilly, dann kommt mit 5% United Health Group, über die wir nachher noch sprechen werden, auch 5% Johnson & Johnson, 4,5% AbbVie, 3% Roche, 3% Abbott, 3% Novartis, 3% AstraZeneca, 3% Merck und knapp 3% Novo Nordisk. So viel zu dem Sektor. Dann zu der zweiten Frage. Konsumgüter. Sektor gefällt uns momentan besser. In diesem Sektor sind wir auch momentan dabei, diesen stärker in den Portfolien aufzubauen. Und dann reden wir bei Konsumgütern momentan für die für uns interessanten Bereiche Nahrung, also zum Beispiel eben Nestlé, Getränke, Diageo oder eben auch Tabak, BAT. Also diese Titel, diesen Sektor bevorzugen wir momentan. Sie hatten noch einige andere Dinge angefragt. Zu Gold kommen wir gleich noch. Ich würde mich noch ganz kurz dem Thema, weil das auch mal wieder eine Frage von Ihnen ist, zu dem Thema eben Small Caps äußern wollen. Und dazu hilft mir ein Blick einfach in die Performance-Rangliste der Indizes im laufenden Jahr. Und wenn ich mir das so anschaue, kunterbunt, also unser Performance-Spitzenreiter in unserer Liste mit etwa 23% plus im laufenden Jahr, Sie werden es kaum glauben, dieser Index kommt aus Deutschland, der SDAX, die Small Caps. Dann kommt mit 22% nicht weiter hinter der DAX, also Platz Nummer 2 geht auch an Deutschland. Dann mit auch 22% MSCI China, also vor allem China Tech. Dann habe ich mit 18% war China Tech. So, dann kommt mit größerem Abstand 12% wieder Deutschland, der MDAX. Und dann habe ich nochmal mit 12-13% den TechDAX. Also Deutschland ist ganz stark vertreten und nicht nur unser DAX hat momentan eine Ausnahmestellung, sondern wohl generell deutsche Aktien sind seit Jahresbeginn bei internationalen Investoren sehr, sehr beliebt, also auch deutlich stärker als die rein europäischen. Aber ich wollte auf das Small-Cap-Thema zu sprechen kommen. Und wenn ich den ersten Small-Cap-Index in der Liste hier entdecke, dann ist das unser Eurostoxx 200 Small Cap, der ist bei plus 6%. Das ist jetzt nichts besonders Berauschendes. Unser Eurostoxx 50 steht bei plus 12. Also da liegt er von der Performance nur halb so gut. Also wir haben zwar in Deutschland, gerade mit SDAX und MDAX, sehr gut performende Small Cap Indizes, in Europa, in der Summe, in dem breiten Europa, aber überhaupt nicht deutliche Underperformance. Und nicht nur in Europa, sondern gerade wenn ich die Liste weiter nach unten gehe und in die USA schaue, muss ich relativ weit unten suchen. Ja, der S&P 400 Midcap, minus 5%, ist der viertletzte in meiner Liste. Und der S&P 600 Small Cap Index, minus 11. Also Europa, deutlicher Underperformer und in den USA nach wie vor, ich will jetzt nicht sagen Katastrophe, aber eher momentan wohl die Verlierer der Zolldiskussion. Insofern bevorzugen wir, wie ich es auch gerade zu dem Thema Infrastrukturaktien genannt hatte, wir sind dabei eher die größeren Blue Chips in dieser Phase der Unsicherheit momentan weiterhin zu bevorzugen. So, das sollten die ersten Fragen, der erste Fragenblock von Ihnen gewesen sein. Wie gesagt, zu Gold kommen wir noch, aber wir kommen zu unserem Titelthema. Und wieso komme ich auf die Idee, unser Titel heute zu nennen, Warnung, US-Rentenmarkt sieht kritisch aus. Es ist relativ einfach. Niemand in den letzten Wochen hat über die Renditeentwicklung der US-Treasuries gesprochen. Und das Spannende daran ist, wir sind zumindest bis gestern Nachmittag für die 30-jährige US-Treasury-Staatsanleihe auf eine Rendite wieder von knapp 5% angestiegen. Und wenn wir in den Kursverlauf in den Chart jetzt einfach der letzten 12 Monate hineinschauen, fällt Folgendes auf. Wir hatten Mitte Januar schon einmal für die 30-Jährige eine Rendite von 5%. Wir hatten im Rahmen der April-Turbulenzen, und das war, glaube ich, auch letztendlich nämlich die Entwicklung am Rentenmarkt, die Donald Trump in die Knie gezwungen hat, als die Rendite auf die 5%-Marke zusteuerte und Donald Trump dann seinen Rückzieher gemacht hat. Danach hat sich's beruhigt. Danach haben wir nie wieder was drüber gehört und wir waren bis gestern Nachmittag ganz still, leise und heimlich von 4,6 wieder auf die 4,95, also fast an die 5%-Marke. Warum erwähne ich das? Weil diese Marke von 5% für die 30-Jährige Mitte Januar und eben auch Mitte April für massive Ängste und dann beginnende Turbulenzen an den Kapitalmärkten gesorgt hat. Deswegen einfach von mir nur heute der Hinweis, Warnung. Wir sind nämlich jetzt zum dritten Mal an dieser Marke. Und die Gefahr besteht von der technischen Seite, je häufiger man sozusagen an eine Marke anklopft, an einen Widerstand heranstößt, dass dieser löcheriger wird und dass die Chance, in Anführungszeichen, größer wird, auch diesen Widerstand herauszunehmen, wenn wir auf einmal Renditen oberhalb der 5% bekommen. Jetzt hatten wir relativ entspannte Inflationsdaten in dieser Woche aus den USA und gestern noch einmal relativ entspannte Erzeugerpreise aus den USA, was so den direkten Druck ein bisschen genommen hat, weil von den 4,95 sind die Renditen um knapp 10 Basispunkte Richtung 4,85 per jetzt aktuell, also nochmal leicht zurückgegangen, aber wir sind immer noch in der Nähe dieser 5%-Marke. Und trotz aller Entspannung, also wir reden ja seit 5 Wochen über die Aktienrallye, trotz aller Entspannung an den Märkten momentan, leise, still und heimlich steigen und steigen und steigen die Renditen am Kapitalmarkt. Das dürfte Donald Trump überhaupt nicht gefallen. Und der Punkt wäre, deswegen ist es mein Titelthema, gerade unter dem Hinweis Warnung, weil technisch besteht momentan die Chance, die Indikatoren sind noch long. Wenn die 5%-Marke wirklich herausgenommen werden sollte, dann, glaube ich, kommen auf die Kapitalmärkte insgesamt, nicht nur den US-Treasury-Markt, größere Belastungen zu. Und nehmen wir den Fall, wir kämen in ein Umfeld weiter steigender Zinsen, denn es sind ja momentan wohl, also zum einen die sinkende Gefahr einer Rezession aufgrund der guten Gespräche USA-China. Und es sind natürlich zum Zweiten, trotz dann immer noch bestehender Zölle, steigende Inflationserwartungen. All das setzt ja momentan sozusagen den Rentenmarkt ein wenig unter Druck. Und wenn wir weiter steigende Zinsen über die 5%-Marke bekommen sollten, kann ich Ihnen eins sagen, dann ist die Aktienkursrallye zu Ende. Denn dann haben wir ein echtes Problem und das würde dann noch in das Bild passen, dass eben die Aktienmärkte seit ihrer 5-wöchigen Rallye jetzt diese massiven Widerstandszonen in den Indizes erreichen. Deswegen meine Warnung als Thema, drauf schauen bitte, ob die 5% bei den 30-Jährigen herausgenommen wird. Solange wir drunter bleiben, ist alles okay. Die Märkte sind ja auch bisher ziemlich entspannt und ziemlich stabil. Also S&P gut bei der 5.900, Leute alles leicht freundlich, alles fein. Nur momentan redet keiner drüber. Wir sind leise, still und heimlich an diese Marke gekommen. Wenn die überschritten werden sollte, wäre das zum einen markttechnisch ein Kaufsignal für steigende Renditen. Und das wäre mal definitiv nicht gesund. Und das wäre vor allem dann auch für die Aktienmärkte nicht gesund. Das nur einfach als Hinweis. Unser erster Punkt, unsere Zahl der Woche, 5%. Unser zweiter Punkt, ich hatte gesagt, wir reden gleich noch über Gold. Unser Chart der Woche, Gold mit gesunder Konsolidierung. Da können wir direkt in den Kursverlauf hineinschauen. Also zum einen sieht es aus für die letzten 12 Monate hier seit Kursen von vor einem Jahr bei etwa 2.300, 2.400 US-Dollar wie ein wunderschöner, bilderbuchartiger, intakter Aufwärtstrend. Die grüne Linie, wie immer, die steigende hier 100-Tage-Linie, unten drunter gelb die steigende 200-Tage-Linie. Also alles in einem mittelfristig absoluten intakten Trend, ja. Aber wenn wir uns die Panik der letzten Wochen an den Märkten anschauen und das, was Gold gemacht hat, es hat nämlich genau geholfen in der Phase, mit Kursanstiegen in den Bereich 3.400 bis 3.500 US-Dollar, das war zum einen gut, es hat nämlich genau in der Krise gegen die fallenden Aktienmärkte geholfen. Wir sehen aber in dem Kursverlauf sehr schön, es hat sich durch diesen rasanten Kursanstieg doch sehr weit von seinen Durchschnittslinien direkt wieder entfernt. Und wie so häufig, was ich Ihnen im Rahmen der technischen Betrachtung immer wieder sage, wenn etwas heiß läuft, sich zu weit von seinen Durchschnittslinien entfernt, besteht die Wahrscheinlichkeit, oder eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass es sich einfach diesen Durchschnittslinien dann entweder im Rahmen einer Pause oder im Rahmen einer deutlicheren Konsolidierung einfach wieder annähert. Und diese deutlichere Konsolidierung ist genau das, was wir gerade bei Gold sehen. Nämlich von den 3.500 US-Dollar sind wir jetzt auf unter 3.200 US-Dollar gefallen. Das sind mal locker 10%. Wir haben damit die erste Unterstützung bei 3.200 US-Dollar schon herausgenommen, unterschritten. Und wenn wir einfach schauen, was sind die nächsten Unterstützungen? Ja, das liegt so im Bereich um die 3.000. Einmal eine charttechnische Unterstützung und zum Zweiten kommt in grün die steigende 100-Tage-Linie ins Bild. Dazu kommt auch, ich habe ihn nicht im Chart drin, aber der MACD ist noch short. Also ganz simpel gesagt, mittelfristig intakter Aufwärtstrend, ja. Kurzfristig ist die Luft raus. Die Übertreibung, im Nachhinein sieht man es wieder, bis auf 3.500, die wird korrigiert. Und insofern ist das Thema bei Gold momentan weitere Konsolidierung und wahrscheinlich dann tendenziell Richtung 3.1, Richtung 3.000, könnte es dann wieder interessant werden, momentan nicht. Damit sollte, glaube ich, auch die Frage eines Zuschauers von Ihnen nach dem Thema Gold beantwortet sein. Gute Stimmung, steigende, stabile Aktienmärkte. Das bringt mich zu meinem dritten Punkt, unserem Sentiment der Woche. Ich habe ihn heute wieder mal dabei, weil es macht heute definitiv wieder Sinn. Wir reden über den CNN Fear and Greed Index, den Angst- und Gier-Index. Er ist erneut mitten in der Gierzone angekommen mit einem Wert von aktuell knapp 70. Und falls Sie sich noch daran erinnern, in der Phase 7., 8., 9. April hatte ich Ihnen genau diesen CNN Fear and Greed Index gezeigt. Da war er links unten am Anschlag bei 3, also fast bei 0. Also sozusagen die maximale extreme Angst, die man haben kann, und hat gesagt, das ist auf jeden Fall in dem Moment kein guter Zeitpunkt zum Verkaufen. Das hat sich genau gezeigt. So, jetzt sind wir in der Gierzone, das heißt, alle Ängste sind weg. Wir sind noch nicht einmal neutral, sondern wirklich, und es fehlt auch nicht mehr viel, ab 75, das sind auch 6 Indexpunkte, würden wir schon wieder den Bereich der extremen Gier ansteuern. Insofern, die steigenden Kurse, die wir seit 5 Wochen sehen, haben natürlich zu einer starken Stimmungsverbesserung geführt, das ist auch klar. Und wenn wir auf den Verlauf einfach mal schauen der letzten Monate, hier sieht man das noch sehr schön in diesen ersten 10 Apriltagen, wo wir fast bei Null waren und inzwischen durch diesen rasanten steilen Anstieg der Stimmung auf knapp 75, wie gesagt 69 aktuell, nähern wir uns wieder den Hochs, die wir im September, Oktober gesehen hatten im Bereich um die 75. Das ist so dann der Bereich, wo die extreme Gier anfängt. Und das sind dann zumindest von den sentimenttechnischen Werten langsam Werte, die dann wieder kontraindikativ zu lesen sind, im Sinne von mal definitiv nicht kaufen. Wenn alle gierig sind, sollte man nicht kaufen, sagte schon Warren Buffett. Bedeutet momentan erstmal, die Märkte sind ja noch stabil, ist alles okay bisher. Starke Stimmungsverbesserung bremst das weitere Kurspotenzial. Also ich bin nach wie vor der Meinung, es kommt nicht mehr viel bei den Aktienmärkten in den nächsten Tagen und Wochen. Auch wenn ich mir so ein wenig wie der einsame Rufer in der Wüste momentan vorkomme. Chance-Risiko gefällt uns nicht besonders. Und jetzt kommen wir, von Ihnen dann auf Nachfrage noch wirklich zahlreich gewünscht. Hier steht noch Thema der Woche. Ich könnte es auch inzwischen nennen Aufreger der Woche, Katastrophe der Woche, Kursrutsch bei United Health Group. So, ganz kurz erstmal 2, 3 Sätze nochmal zu der Firma United Health Group. Sie ist weltweit einer der größten Gesundheitskonzerne. Die Firma besteht, deswegen auch Group, aus 2 Bereichen. Zum einen eben United Health, die Krankenversicherung, und dann der andere Part Optum, also Thema Gesundheitsversorgung, Apotheken, Datenanalyse, Beratung. Und es liefern etwa beide Bereiche auch so circa 50% der Gewinne. Sie hat einen Börsenwert, und bei den Kursschwankungen, die sie momentan hat, ist es wirklich nur eine circa Angabe, selbst nach diesem Kursrutsch, der stattgefunden hat, immer noch etwa eine Börsenkapitalisierung von 260 Milliarden US-Dollar. Sie macht etwa 400 Milliarden Dollar Umsatz. Und jetzt versuche ich, mich den Bewertungskennziffern zu nähern, was schwierig ist. Also zum einen aufgrund der täglich 2-stelligen Kursschwankungen und zum zweiten, da gehen wir gleich nämlich in die Thematik hinein, aufgrund dieser Gewinnwarnung und dieser negativen Nachrichten. Es weiß keiner, wie denn der Gewinn in diesem Jahr sein wird, die Firma selbst momentan auch nicht. Also nehmen wir mal ungefähre Schätzungen an, mit einem gewissen Risikoabschlag könnte man sagen, vielleicht ein Kursgewinnverhältnis von etwa 12. Also die Firma ist ja bisher an sich hochprofitabel. Dividendenrendite wäre knapp 3%. So, was sind denn die aktuellen Probleme? Warum ist denn United Health Group so ein großes Thema? Vor einem Monat, Mitte April, gab es eine erste Gewinnwarnung, in der, also zum einen, die berichteten Zahlen zum allerersten Mal seit vielen Jahren die Erwartungen der Analysten nicht getroffen hatten, sondern eben enttäuscht hatten. Das war man von United Health Group in den letzten vielen Jahren nicht gewohnt. Grund war, die Kosten in ihrer Krankenversicherung waren zu hoch, also auf gut Deutsch, ihre versicherten Mitglieder sind zu häufig zum Arzt oder ins Krankenhaus gegangen. Und damit wurden eben, wie gesagt, die Ertragserwartungen zum ersten Mal seit vielen Jahren verfehlt. Das hat für einen ersten Kursrutsch gesorgt. Und wir hatten am 13. Mai, ist gar nicht so lange her, nämlich vor 3 Tagen, erneut schlechte Nachrichten. Also zum einen, völlig überraschenderweise, der amtierende CEO tritt zurück. Und die bereits eben Mitte April reduzierte Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wird einkassiert. Wir sehen uns nicht in der Lage, momentan zu sagen, welches Ergebnis wir erwarten. Auch das ist nicht gerade gut. So, das hat dann einen zweiten Kursrutsch ausgelöst. Schauen wir mal genau in den Kursverlauf hinein, in die Grafik. Das ist jetzt die letzten 12 Monate. Und wir sehen eben, dass wir noch bis zu der Gewinnwarnung der ersten Mitte April auf einem Kurs von $600 notierten. Dann gab es diesen ersten Kursrutsch mit Gap Richtung 450 und jeden Tag ging es weiter abwärts, weiter abwärts, weiter abwärts. Ich hatte mich vor einer Woche, ich möchte nicht sagen zu der Aussage hinreißen lassen, aber zumindest die Aussage gewählt, es scheint so zu sein, als ob sich die Aktie bei rund $400 stabilisiert. Ja, weit gefehlt. Also es kamen die erneuten schlechten Nachrichten, eben Rücktritt CEO plus Prognose wird einkassiert. Das heißt, erneuter Kursrutsch mit Gap Richtung 310 US-Dollar. Und dann kam noch als allerletztes, ganz aktuell, so als ob wir nicht schon genug schlechte Nachrichten hatten, Bericht über Ermittlungen wegen Betrug. Und damit sind die Aktien gestern in der Spitze Richtung $250 gefallen. Also richtig krass. Zum Thema Ermittlungen wegen Betrug. Was ist dahinter verborgen? Naja, das Wall Street Journal oder Journalisten des Wall Street Journal haben sozusagen aufgedeckt, dass das US-Justizministerium gegen United Health wegen einer möglichen strafrechtlichen Verfehlung, also strafrechtlichen Betrugs des staatlichen Krankenversicherungsprogramms Medicare ermittelt wird. So, die Abteilung für Betrug im Gesundheitswesen, der Strafabteilung des Justizministeriums überwache die Ermittlungen. Und jetzt kommt's. Es handele sich um eine seit mindestens dem letzten Sommer andauernde aktive Untersuchung. Also gar nichts Neues. So, worum geht's bei diesen Ermittlungen oder bei diesen eventuellen Vorwürfen? Die Untersuchung konzentriere sich auf die Medicare Advantage Geschäftspraktiken des Unternehmens. Anbieter von Medicare Advantage Plänen erhalten zusätzliche Zahlungen für die Versorgung kranker Patienten, wodurch ein Anreiz geschaffen wird, die Diagnosen für die von ihnen versicherten Patienten zu dokumentieren. Wie die Berichterstattung des Wall Street Journals gezeigt hat, haben fragwürdige Diagnosen von United Health die Kosten für die US-Steuerzahler eventuell um $1 Milliarden erhöht. So, United Health teilt natürlich erstmal mit, dass sie vom Justizministerium nicht über die strafrechtlichen Ermittlungen informiert worden sei. Und ein Sprecher des Justizministeriums lehnt eine Stellungnahme ab. Man muss nur wissen, die Abteilung für strafrechtlichen Betrug im Gesundheitswesen des Justizministeriums konzentriert sich auf Straftaten wie Schmiergelder. Also, wer weiß es, was da genau passiert ist, gefälschte Diagnosen, Schmiergelder, die eben zu höheren Medicare- oder Medicaid-Zahlungen geführt haben. So, das ist sozusagen noch die Spitze des Eisbergs, die dann noch dazu kam, damit die Aktie nicht mal nach diesen 2 Kursrutschen sich im Bereich von $300 beruhigt hat, sondern gestern eben Richtung $250 noch einmal nachgegeben hat. Und das ist, muss ich sagen, von $600 Mitte April auf $250 Mitte Mai in einem Monat mehr als halbiert, das ist krass. Vor allem, wenn wir über einen der ehemaligen Lieblinge der Wall Street sprechen, eine langjährige Erfolgsgeschichte. Es ist eine der Wachstumsstories am amerikanischen Aktienmarkt. Man war es gewohnt, jährlich 2-stellige Wachstumsraten bei Umsatz, in dem auch vor allem Ertrag zu sehen, mit dem Ergebnis, dass die Aktie ein langjähriger Outperformer auch gegenüber dem S&P 500 war. Wir schauen mal in die Kursentwicklung, gerne seit 2005 hinein, spannend ab der Finanzkrise, das war der Tiefstand 2008, 2009, da hatten wir Kurse von etwa 15 US-Dollar und wie an der Schnur gezogen seit 2009, praktisch bis letztes Jahr, ging es von den 15 US-Dollar auf $600 hinauf. Und wie immer wie das bei Lieblingen und Erfolgsgeschichten ist. Also man bekommt mehrere Phasen des Kursanstiegs, immer mehr Anleger werden auf dieses Thema, auf die Firma gelenkt, werden aufmerksam, mit dem Ergebnis, dass immer mehr in diese Aktie hineinströmen. Institutionelle sie als Basisinvestment in ihren Portfolien hatten, überall hoch gewichtet. Mit dem Ergebnis, dass ein Teil des Kursanstiegs nicht nur den steigenden Erträgen zu verdanken war, sondern natürlich, wenn alle erkennen, was für eine tolle Firma das ist, was für ein tolles Geschäftsmodell sie hat, was für tolle Wachstumsraten sie hat, gleichzeitig man dann auch bereit war, einfach eine deutlich höhere Bewertung zu bewilligen. Das heißt, aus einem vielleicht Kursgewinnverhältnis von 10 am Anfang wurde dann mal eins von 15, dann eins von in den letzten Jahren von über 20. Und ich kann Ihnen nur 2, 3, 4 Beispiele nennen. So das Ergebnis je Aktie, einfach um ein Gefühl dafür zu haben, seit den Jahren 2017 bis eben aktuell. So, da startete 2017, jetzt kommt das Ergebnis je Aktie, $10. 2018 $13, also Kursgewinnanstieg 30%. So, 2019 $15, immer noch zweistellig. 2020 $17, sind wir immer noch bei den 10%. Dann 2021 $19, also auch da etwa um die 10. 2022 $22, nochmal $3 drauf, das sind auch nochmal fast 15%. So, 2023 $25 und letztes Jahr noch $27. So, und wer das sozusagen als langjährige Erfolgsgeschichte hat und verwöhnt ist, hat diese Aktie entsprechend hoch gewichtet, ist bereit, eine hohe Bewertung zu akzeptieren. Und wenn dann was schiefläuft, wir haben es im letzten Jahr bei Novo Nordisk gesehen. Übrigens, auch da kam heute ganz nebenbei die Meldung, dass der CEO wegen der schlechten Performance der Aktie zurücktritt und sich suchen einen neuen. War zwischendurch, glaube ich, da -3, -4% heute noch einmal. Also wenn ein Liebling der Wall Street oder ein Liebling der Anleger mit einer langjährigen Erfolgsgeschichte, mit einer hohen Bewertung, wenn da was schiefläuft und es kommt dann richtig dicke, dann gibt es nicht nur die entsprechenden Kursverluste im Rahmen der niedrigeren Ertragsprognosen, weil man hätte ja eigentlich erwartet für dieses Jahr auch um die dann, sagen wir mal, $27, $28. Mal schauen, wir haben jetzt 2 Gewinnwarnungen, vielleicht wären es $22, $23. Mal schauen, aber auf jeden Fall ein deutlicher Ergebnisrückgang gegenüber dem Vorjahr. Dann fällt der Aktienkurs nicht nur entsprechend des Gewinnrückgangs, das wäre eben ein Teil dieses Kursrutsches von $600 auf $250. Nein, man ist natürlich in so einer Phase plus strafrechtliche Ermittlungen des Bundesjustizministeriums nicht gewillt, die bisherigen Bewertungskennziffern zu zahlen, sondern macht auch dort natürlich deutliche Abschläge mit dem Ergebnis, dass die Aktie in 4 Wochen von 600 auf 250 fällt. Kurzes Fazit, massiver Kursrutsch wegen Enttäuschung, wegen hoher Unsicherheit und gleichzeitig reduzierter Bewertung. So, jetzt können Sie natürlich sagen, Herr Winkler, das haben Sie jetzt wunderschön aufgearbeitet, aber was machen wir denn damit? Und da kriegen Sie von mir eine Antwort, die Sie sehr häufig in solchen Fällen von mir bekommen haben. Wenn wir extreme Kursschwankungen, also einen extremen Kursrutsch haben, von der Bodenbildung wollen wir gar nicht sprechen, weil der wird noch Monate dauern. Und wir wissen nicht, was die Aktie bei diesen teilweise 10-20%igen täglichen Schwankungen machen wird. Ob sie mit ihren 250 US-Dollar schon ihr Tief gesehen hat oder ob sie, wenn ich in den langen Chart zurückschaue, Richtung 2019, 20, könnten es auch die $200 sein und man weiß es nicht, ist es natürlich einfach schwierig zu sagen, ich fange jetzt an, Bestände aufzubauen und kaufe halt jede Woche eine Tranche, wie ein Sparplan. Das wäre eine Möglichkeit. Sie bekommen von mir aber dann relativ häufig die Antwort, ich würde, und so machen wir es auch, zum Beispiel mein lieber Kollege Christian Gombert in unserer globalen Aktienstrategie im Aktienflex. Wir nutzen diese extremen Kursschwankungen, die sich dann auch in extrem hohen impliziten Volatilitäten der Optionsprämien, also extrem hohen Volas, widerspiegeln, als Stillhalter und das bedeutet als Verkäufer von Volatilität. Also wir wären bereit, jetzt auf dem Niveau oder in der weiteren Schwäche durchaus diese Aktien aufzunehmen, machen es aber nicht direkt, sondern verkaufen lieber Puts und die sind momentan extrem interessant, weil der VIX-Index momentan aufgrund des steigenden US-Aktienmarktes wieder unter 20 gefallen ist. Und früher hätte man gesagt, naja, die United Health Group ist eine relativ ruhige Aktie. Sie hätte wahrscheinlich auch ähnliche Volatilitäten und damit ähnliche Optionsprämien wie der amerikanische Aktienmarkt. Der ist aber momentan bei ihr nicht bei 20. Sie bekommen momentan Prämien, Volatilitäten aufgrund dieses Kurswutsches bei der United Health Group im Bereich von 80 etwa bezahlt. Mehr als das Vierfache, das, was der Markt hergibt. Und das ist extrem. Ich nenne nur ein Beispiel. Wenn Sie jetzt bis zum großen Juni-Termin, und das sind, wir sind jetzt Mitte Mai, Mitte ist gerade mal ein Monat, so auf dem aktuellen Niveau, auf dem Kursniveau von etwa 250 US-Dollar die Aktie nehmen würden und diesen Put verkaufen, bekommen Sie 20, zumindest per gestern Abend war es so, 20 US-Dollar. Und wenn Sie noch 30 Dollar tiefer gehen würden, sagen, ich würde sie erst gern bei 220 haben wollen, bekommen sie immer noch 10 Dollar. Dann wäre der effektive Kaufpreis 210 gegenüber eben heute ca. 250. Also der Verkauf von Puts, der Verkauf von Volatilität bei extremen Schwankungen, bei hoher Unsicherheit und keiner guten Chartformation, keiner Bodenbildung ist das, was wir grundsätzlich immer wieder versuchen, Ihnen zu vermitteln und auch in unseren Produkten dort, wo wir es können, also im Aktienflex, umzusetzen. Das als Fazit, wie wir momentan bei der United Health Group agieren. Wie gesagt, eine richtige Bodenbildung wird in dem Umfeld Monate dauern. Wo die genau stattfindet, das weiß auch per heute bei diesen Schwankungen kein Mensch. Bedeutet zusammengefasst für diese Woche. Die Aktienmärkte allgemein, ich glaube, die verschnaufen so langsam nach dem Erreichen massiver Widerstandszonen. Ich hatte Ihnen den S&P 500 so jetzt eben im Bereich um die 5.900 Punkte genannt. Wir glauben nicht, dass da noch viel hinterherkommt. Gold hatte ich Ihnen gezeigt, konsolidiert momentan sehr gesund. Kursrückgang von 3.500 auf unter 3.200. Nächste Unterstützung im Bereich um die 3.000, mal schauen. Aber auch dort wird die Überhitzung dort schon definitiv abgebaut. Wichtigstes Thema für heute, das nochmal meine klare Botschaft an Sie, weil man das momentan nirgendwo auf der Agenda hat. Schauen Sie bitte nach dem amerikanischen Rentenmarkt und speziell nach der Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihen, weil sie nähert sich, auch wenn wir gestern uns jetzt 10 Basispunkte wieder davon entfernt haben, sie nähert sich erneut, und das ist zum dritten Mal, der Marke von 5%. Und ab dieser Marke, vor allem bei einem möglichen Überschreiten dieser Marke, dann würde ich sagen, dann wird die Nervosität an die Kapitalmärkte zurückkommen, dann geht's rund. Wird nämlich bedeuten, dass zum einen wir rein technisch Kaufsignale für steigende Renditen am US-Rentenmarkt bekommen würden. Dann hätte Donald Trump sein eines Ziel, nämlich niedrige Zinsen, definitiv nicht realisiert, ganz im Gegenteil. Und wir scheinen da momentan eher nach wie vor ein Misstrauensvotum der Anleger zu sehen. Und wenn wir einen Schritt weitergehen, wenn wir wirklich steigende Renditen am US-Rentenmarkt bekommen sollten, das müssen wir halt die nächsten ein, zwei Wochen uns anschauen, und über die Marke von 5% hinausschauen sollten, dann ist relativ klar, dann geht den Aktienmärkten die Puste aus. Dann ist Schluss bei diesen Kursen, die wir momentan gesehen haben, weil das ist bis heute nicht eingepreist. Vor allem, wenn ich auf einmal Zinssätze von über 5% als Alternative zu einem Aktienmarkt in hoher Unsicherheit bekomme. Bedeutet als Fazit für diese Woche, was wir momentan machen, das interessiert Sie ja auch immer, wir positionieren uns im Rahmen unserer neutralen Aktienquotenpositionierung defensiver. Wie machen wir das? Wir reden über das Thema Sektorenauswahl. Das bedeutet, wir bevorzugen momentan oder bauen auf eher defensive Sektoren wie Nahrung, Getränke, Tabak, Versorger. Also Sie sehen nichts Zyklisches und Sie sehen auch keine Tech-Aktien dabei. Das ist so mal unsere Vorgehensweise und dann schauen wir uns jetzt mal die nächsten ein, zwei Wochen an, wie es so weitergeht. Ich bedanke mich recht herzlich, wie immer bei Ihnen, für Ihr Einschalten, für Ihr Abonnement, für Ihren Kommentar, für Ihre Fragen, die ich hoffe, heute beantwortet zu haben, für Ihren Daumen hoch. Es war mir eine Freude und ich verbleibe wie immer. Es war mir eine Ehre. Ihr Michael Winkler.